dabei gemerkt, ich werde immer ganz. Ganz demütig, wenn ich mitkriege, dass du schon evangelistische Haverkamp-Hauskreise 1985 gemacht hast, als ich noch im Joghurt, als Joghurt im Kühlregal stand, hätte ich fast gesagt, aber als ich noch gar kein Christ war, ich habe mich 1987 bekehrt. Ich heiße David Schäfer, ich bin 41 Jahre alt, 6 Jahre Theologie studiert, war erst Pastor ab 2000 in Essen, wurde dort als Baptistenpastor ordiniert, habe dort als Pastor für junge Gemeinde. Das okay, oder das? Okay. Pastor für junge Gemeinde gearbeitet, bis ich dann irgendwann 2004 die falschen Bücher gelesen habe und die falschen Leute getroffen habe. Ich habe mir mit der Arbeit mit jungen Erwachsenen habe ich mir viel Gedanken zum Thema Jüngerschaft gemacht, weil ich merkte, da können Leute 10 Jahre Christen sein und haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und habe dann irgendwann, bei mir war es dieses Buch nicht in dieser Form, das Buch Klein und Stark von Neil Cole, in die Hand bekommen, habe den Typen ein paar Monate später in Amerika getroffen, habe ihn nach Deutschland eingeladen, um 2 Seminare zu machen, und dann war es vorbei mit mir. Damit war ich ruiniert für den Job, für den ich 6 Jahre Theologie studiert habe, mit dem ich mein Geld verdient habe. Und seitdem haben wir Anfang 2005 uns tatsächlich aufgemacht, und zwar klar uns, das heißt meiner Frau und mir und 2 weiteren Ehepaaren, dass unsere Berufung ist, die Arbeit, die wir in der Gemeinde und auch mein Beruf, den ich in der Arbeit in der Baptistengemeinde in Essen gemacht habe, aufzugeben, um rauszugehen, um einfach und organisch Gemeinde zu gründen. Und in diesem Sinne, seit 2005 sind wir unterwegs, haben viel gelernt, viel auch dadurch, was wir falsch gemacht haben. Aber ich will kurz 3 Impulse am Anfang vorstellen, von denen ich viel gelernt habe. Den ersten habe ich schon genannt, das ist Neil Cole. Er hat das Buch Organische Gemeinde, das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Seminar, was ich damals besucht hatte, wozu ich Neil eingeladen hatte. Ich habe ihn damals übersetzt und parallel liefen bei mir die Räder rund, weil ich selber das verdaute, was ich da gerade übersetzen musste. Und das war für uns der Start. Und wie geht es mir heute damit? Ich habe extrem viel von Neil gelernt. Würde ich heute alles so sehen, wie Neil es sieht? Und würde ich alles so machen, wie Neil es in Kalifornien macht? Nein. Irgendwann telefonierte ich, weil ich parallel dann, wenn man kein Geld mehr mit dem Pastorensein verdient, muss man irgendwas anderes machen. Habe ich ein Zeltmachertum gemacht, habe ich dann irgendwann mit einem Grafiker telefoniert, der irgendeine Grafik gemacht hatte für eine Gemeinde, für die ich T-Shirts drucke. Also ich drucke in meinem Gewerbe T-Shirts und solche Sachen. Und stellte sich heraus, dass dieser Kollege so ähnlich arbeitete wie ich. Der war nämlich DIM-Missionar und sitzt da vorne, Christian Buschendorf, und erzählte mir von David Watson. Und es war das erste Mal, ich weiß nicht genau wann, das war 2009, glaube ich, dass ich nach 4 Jahren in Deutschland jemanden traf, der mit dem, was ich mache oder versuche, irgendwas anfangen konnte. Und in dem Sinne habe ich ganz viel von David Watson gelernt. Vor allen Dingen habe ich katastrophale Fehler gelernt, die ich gemacht habe. Aber auch hier, ich habe super viel gelernt und würde ich alles genau so machen, nachdem ich Dinge ausprobiert habe, wie David Watson sie sagt und macht und auch sehr überzeugt vertritt? Nein. Halte ich Entdecker Bibelstudiengruppen für super? Ja. Würde ich bei 1. Mose nochmal anfangen? Nein. So, das Dritte, und das ist im Prinzip, da bin ich begeistert, dass es jetzt endlich, ist vielleicht einen Monat erschienen, ist T4T. T4T, der Hintergrund ist, Ying Kai ist ein taiwanesischer Christ, der Sein Vater war Gemeindepastor, er war sehr evangelistisch, hat viele Gemeinden gegründet, bevor er für eine Region in China, wo zig Millionen Leute wohnten, zuständig wurde. Ying sagte, er hat vorher immer, weil er sehr evangelistisch drauf war, konnte er meistens eine Gemeinde pro Jahr gründen, weil er persönlich etwa 40 Leute pro Jahr zu Jesus geführt hat. Abgefahrene Story. Aber Ying kommt nach China und sieht auf einmal die zig Millionen Leute und sagt, wenn ich jetzt hier jedes Jahr eine Gemeinde mit 40 Mitgliedern starte, dann ist das zwar toll, aber im Angesicht der Millionen von Christen, Millionen von Leuten, die so sind, ist das weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Ying fragte sich, was ist besser als eine Gemeinde zu gründen? Und er sagte, besser als eine Gemeinde zu gründen ist, andere Leute auszubilden, dass sie Gemeinden gründen. Und dann fragte er sich weiter, was ist besser als das? Und er sagte, besser als Leute auszubilden, Gemeinden zu gründen, ist, Leute auszubilden, Gemeindegründer auszubilden. Also nicht nur Leute auszubilden, die selber eine Gemeinde gründen, sondern Leute, die wiederum fähig sind, andere Leute zu trainieren, Gemeinden zu gründen. Klingt sehr viel nach dem, was wir gestern gehört haben, 2. Timotheus 2,2. Das, was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere Leute zu lehren. Das hat Ying umgesetzt in diesem Tool, Werkzeug, was sich jetzt T4T nennt. Das heißt Training for Trainers. Er hat gesagt, wir müssen Leute trainieren und nicht nur lehren, sondern es geht auch da um Gehorsam. Es ist sehr, sehr viel Deckungsgleichheit zu David Watson. Das Spannende ist, er hat nochmal, wie ich finde, nochmal einen deutlichen Schwerpunkt auf Training und wie trainiere ich Leute so, dass sie wirklich ausgerüstet werden, das, was ich sie gelehrt habe, auch weiterzugeben. Ich würde sagen, einzelne Kapitel aus diesem Buch sind das Geld wert. Also ich würde nur sagen, zum Beispiel Kapitel 8, die fettgedruckten Teile, allein dafür kann man 10 Euro ausgeben und hat viel, viel gelernt. Also ich lese viel und das war sicherlich das Buch, das im letzten Jahr war es das Buch für mich, von dem ich am meisten gelernt habe und was mich am meisten inspiriert hatte. Es ist so ein bisschen, manche Leute sagen ja, Zahlen sagen uns gar nichts, aber manchmal finde ich, sind die Zahlen doch mal interessant. Im Jahr 2000, also noch nicht lange her, wurde er verantwortlich für diese Region und hat dieses T4T angefangen. Und Ying war relativ und ist nach wie vor relativ krass. Er sagt, er teilt alle Menschen in zwei Gruppen auf. Christen und Nichtchristen. Den Nichtchristen will er von Jesus erzählen. Und die Christen will er trainieren, anderen von Jesus zu erzählen. Und das macht er. Und das will dieses Konzept auch, oder das will dieses Tool. Im ersten Jahr erlebten die 53.000 Taufen in 3.500 Gemeinden. Im zweiten Jahr 104.000 Taufen in 9.300 Gemeinden. Nach 10 Jahren, also das ist jetzt top aktuell, das 10. Jahr, das ist sozusagen Ende 2010, Anfang 2011 zu Ende gewesen, ist eine Bewegung von 1,7 Millionen Christen in 158.000 Kleingemeinden. Jeder kann die Mathematik selber machen, das ist wahrscheinlich 11,1 Mitglieder pro Kirche. Und das Ding ist, das klingt jetzt wie, boah, noch ein tolles neues Konzept oder wie auch immer. Wenn man Ying hört, gesehen habe ich noch nicht, aber die Chance wird es im nächsten Frühjahr geben, das ist ein Mann, der verbringt 2 Stunden täglich im Gebet. Und allein das macht mich immer sehr, sehr schnell demütig und sagt, wow, was für ein Mann Gottes. Und er sagt, alle die Gemeindegründer, die viel, viel Verantwortung haben, verbringen 1 bis 2 Stunden täglich im Gebet. für die Gemeindegründung. Und da sind wir wieder bei, das hatten wir jetzt schon, schon zweimal von mir, werdet ihr es auch hören, Gebet, Gebet, Gebet ist unglaublich wichtig. Das drei Impulse. Dieses Buch kostet eigentlich 16,90 €. Das ist okay. Wer das Buch haben möchte, hat die Möglichkeit, jetzt muss das wahrscheinlich rausgeschnitten werden, gegen eine Spende von 10 € dieses Buch zu erwerben. Kauft erstmal oder holt euch erstmal nur eins, dann reichen sie vielleicht alle, ansonsten kann man sie im Internet nachbestellen, aber es ist ein Top-Buch, was ich nur empfehlen kann. Und auch da würde ich wieder sagen, mache ich alles oder würde ich alles umsetzen, was Jing so macht? Nee. Aber wir können extrem viel, glaube ich, oder von solchen Leuten lernen. Über diese ganzen Gedanken, was wir machen, wir sind im letzten Jahr nach Hamburg gezogen, und über die Fragen rund um einfache organische Gemeinde schreibe ich auf einem Blog auf organischegemeinde.de. Mich würde mal interessieren, ein paar Leute waren schon hier, die gesagt haben, jetzt sehe ich dich mal live, nicht nur auf dem Blog. Wer war da schon mal und wer hat da schon mal was von gelesen? Finger hoch. Oh wow, okay. Der Titel des Referats oder dieses Vortrags war, warum wir Gemeinde erst verlassen müssen, um zu lernen, was Gemeinde sein bedeutet. Was meine ich damit? Wenn wir von Gemeindegründung sprechen, dann ist unsere Hoffnung, dass Gemeinde oder Gemeinden entstehen. Und das heißt, damit fangen wir normalerweise auch an, mit Gemeindegründung. Und ganz oft sieht das so aus, wir sammeln ein Team, setzen uns zusammen und träumen zusammen, wie die Gemeinde, die wir gründen wollen, aussehen soll. Und dann gründen wir sie. Und was das im Normalfall heißt, ist, wir beginnen mit einem Gottesdienst. Monatlich, zweiwöchentlich oder sogar direkt wöchentlich. Ganz normal, so macht man das heute. Und so habe ich das damals auch gemacht. Ich sammelte motivierte junge Erwachsene, wir trafen uns zu Visionsarbeiten, redeten und träumten von einer Gemeinde, die Leute, die so sind wie wir, attraktiv finden. In denen Leute, die so sind wie wir, zum Glauben kommen. Und hofften, dass Leute kamen. Dass Nicht-Christen kamen, die wir noch gar nicht kannten. Die uns noch gar nicht kannten und die wir auch gar nicht kennen konnten, weil wir hatten so viel zu tun, damit diese Gemeindearbeit am Laufen zu halten. Und wenn wir keine Zeit haben für die Nichtchristen, dass sie zu uns kommen, dann konnten die auch gar nicht kommen. Und die wenigen, die kamen, haben in einem netten Ambiente aber nach der Frage gestellt, und wie hat es dir gefallen? Gut. Magst du nochmal wiederkommen? Antwort: Warum? Wie, warum? Ja, ich unterhalte mich gerne über geistliche Dinge mit dir, bei dir zu Hause, bei mir zu Hause in der Kneipe, aber warum in diesem Setting? Brauche ich nicht. Und wir merkten, dass wir an dem Punkt etwas ändern mussten. Wir waren A, zu beschäftigt mit dem Ganzen drumherum, und B, die Leute, die mal kamen, haben gesagt, ist ja schön und gut, aber wir können uns gerne geistlich weiter unterhalten, aber das kann ich bei mir zu Hause, bei dir zu Hause oder wo auch immer machen. Und in dieser Folge kam dann auch Neil, und wir haben gemerkt, wir müssen diesen Schritt rausmachen. Wir müssen den Schritt rausmachen aus Gemeinde, um hinzugehen zu den Leuten, um den Leuten Jesus zu bringen, dort wo sie sind. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das Buch Jim and Casper Go to Church? Das ist ein englisch-amerikanisches Buch. Jim Henderson, nicht zu verwechseln mit, wie ist der andere? Jim Peterson? Das ist ein anderer, ich verwechsel die auch immer gern. Jim Henderson hat einen befreundeten Atheisten namens Matt Geld bezahlt, um mit ihm in 10 große Gemeinden in den USA zu gehen. Und Matt sollte nur hingehen, sich diese 10 Gottesdienste angucken und die einzige Aufgabe, für den ihn tatsächlich Jim bezahlt hat, ihm seine ehrliche Meinung zu geben. Und das Buch ist herausfordernd, interessant, mit einem Blick von außen, aber es gab einen Satz, der ist bei mir hängen geblieben. Matt fragte danach, nach den 10 Gottesdiensten von wahrscheinlich, also mit 10 bekanntesten Gemeinden, wahrscheinlich kennen wir auch einige davon, und Matt antwortete mit einer Frage. Und er fragte, und das ist wirklich das, was Jesus euch aufgetragen hat zu tun? Und das ist wirklich das, was Jesus euch aufgetragen hat zu tun? Das ist auch meine Frage. Ist das, was wir jetzt tun, mit dem wir die meiste Zeit verbringen, wirklich das, was Jesus uns aufgetragen hat? Was Jesus von uns möchte, dass wir unsere Zeit verbringen? Was ist das Bild von Kirche, von Gemeinde, was Menschen um uns herum haben? Facebook macht ja so einiges möglich, und so traf ich über Facebook einen alten Klassenkameraden, der damals in der Schule, im Gymnasium, mein Tischnachbar war. Und ich habe den über 20 Jahre nicht gesehen, und wir trafen uns und connecteten uns, und er las über Facebook auch meinen Blog und wusste so ein bisschen, was ich also mache. Und dann schrieben wir so Mails hin und her und kamen ins Gespräch, und ich stellte ihm 2 Fragen. Und ich lese euch mal vor. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, und ich habe am Anfang nur diese Frage gestellt und danach die zweite, aber ich habe ihm gesagt, ich habe 2 Fragen an dich. Ich habe ihn gefragt, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Kirche denkst? Seine Antwort, kurz und knapp: Ich glaube, nicht zeitgemäß trifft es am besten. Weder in der Außendarstellung noch inhaltlich in Glaubensfragen. Okay. Zweite Frage, was kommt dir in den Sinn, wenn du an die Person Jesus Christus denkst? Antwort, schwierige Frage. Zweifelsfrei hat Jesus gelebt und gewirkt. Heute würden wir ihn wahrscheinlich als Spinner abtun. So ein komischer Vogel, der durch die Fußgängerzone pilgert. Ich denke, vieles von dem, was er gelehrt hat, war damals revolutionär und heute noch anwendbar. Ich bin mir sicher, er hätte sich von der Institution Kirche deutlich distanziert, sagt mein alter Klassenkamerad. Und ganz klar, Jesus spaltet Menschen. Es gibt die einen, die glauben, dass er ist, wer er wirklich war. Sohn Gottes, Messias, der Retter der Welt. Und es gibt andere, die das nicht glauben. Aber selbst die sehen in ihm einen, der Revolutionäres gelehrt hat, der irgendetwas verkörpert hat, was zumindest irgendeinen Respekt, Ehrfurcht, jetzt nicht im biblischen Sinne, aber irgendwie eine Achtung ist. Im Programmheft steht, warum wir uns oft auf das Falsche konzentrieren. Und da bin ich schon beim Punkt. Ich kenne viele junge Gemeindegründer, junge Wilde, die in Deutschland Gemeinden gründen, mit dem Anliegen, dass Menschen zum Glauben kommen, die so sind, wie sie sind. Und dass mich keiner missversteht, ich freue mich über jede Gemeindegründung, weil im Normalfall jede Gemeindegründung erreicht Menschen, die vorher nicht erreicht wurden. Das will ich vorher ganz deutlich sagen. Aber ich habe oft auch den Eindruck gewonnen, dass es zwar um Jesus geht, und er auch nicht unwichtig ist, aber dass es viel mehr um Jesus als Gründer von Gemeinde geredet wird. Also im Sinne von, es geht mehr um Gemeinde, als dass es um Jesus geht. Leute sagen, du musst meine Gemeinde kennenlernen. Das ist Kirche so ganz anders. Da sind Leute wie du und ich. Wir sind in einer extrem coolen Location und, Zitat, wir haben einen krass geilen Mega-Worship. Wir sind Gemeinde, die relevant ist. Da wird ganz normal geredet, da kannst du so hingehen, wie du bist. Wir haben geile Musik, wir haben eine geile Lichtanlage, wir haben geile Multimedia. Wir haben eine echt geniale Kirche. Und irgendwie schleicht sich bei mir dann ungutes Gefühl ein. Dass es da nämlich viel mehr um Gemeinde geht, als um Jesus. Ich höre so große Begeisterung um dieses Ding Gemeinde und würde mir wünschen, dass die Begeisterung für Jesus nur halb so groß ist. Ich habe sogar noch das Zitat aus einem Buch von einem deutschen Gemeindegründer im Kopf, der sinngemäß schrieb, dass er viel aus seiner Gemeindegründung gelernt hat. Und er nannte zwei Punkte, die er für unglaublich wichtig für eine neue Gemeindegründung hielt. Haltet euch fest. Eine coole Location und eine gute Worship-Band. Wirklich? Wirklich? Glauben wir wirklich, dass Menschen, denen es schlecht geht, die keine Hoffnung haben, die keine Perspektive haben, die keine Liebe in ihrem Leben spüren, dass die auf nichts anderes warten als einen krass geilen Mega-Worship? Bill Hybels hat den Satz geprägt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das ist lustig, jeden Tag kommt durchschnittlich eine Person mit diesem Suchbegriff auf meinen Blog, weil ich einen Post geschrieben habe, warum die Gemeinde Jesu, warum die Ortsgemeinde nicht die Hoffnung der Welt ist. Weil Jesus ist die Hoffnung der Welt. Markus hat gestern Abend so treffend formuliert, dass es um eine gute, kurze, transformierende Botschaft geht. Und wisst ihr, was ich glaube, was diese Botschaft ist? Jesus. Einfach Jesus. Mal ganz ehrlich, tragen wir doch mal zusammen, warum die Leute damals in Scharen zu Jesus gekommen waren. Warum? Heilung. Sie wollten Heilung und Jesus hat geheilt. Was noch?
Jesus hat sie angenommen, wie sie waren.
Jesus hat sie angenommen, wie sie waren. Was noch? Jesus, seine Ausstrahlung.
War authentisch.
Er war authentisch.
Seine Botschaft war mit Vollmacht und ganz anders als das, was sie kannten.
Seine Botschaft war mit Vollmacht und ganz anders als sie kannten. Er hat ganz anders gelehrt als die Pharisäer, hat Worte gehabt, die sie trafen.
Neugierde.
Ich denke, dass seine Reden mit dem super Alltag der Leute zu tun
hatten. Seine Reden hatten mit dem Alltag der Leute zu tun. Er hatte Liebe für sie. Das gemacht, was er gesagt hat. Hat den Heuchlern die Stirn geboten. Hat Unrecht bekämpft.
Hat Menschen gedient.
Er hat Menschen gedient. Er hat ihn, Herr Gänse, Gott ihn als Vater beigebracht. Hat gesagt, Gott ist wie ein Vater, der nur darauf wartet, dass sein Sohn, der weggelaufen ist, zu ihm zurückkommt. Der nicht da steht und sagt, was hast du hier für Müll gemacht? Jesus selbst verkörperte den Anbruch des Reiches Gottes. Er verkündete die gute Botschaft vom Reich. Und was fasst sein Tun zusammen? Jesus hat es selbst gesagt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und er schloss die Schriftrolle und sagte, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Oder die Jünger von Johannes kommen zu ihm und fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Toten werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündet. Matthäus 11, 4, 5. Jesus war so gut. Er hat einen so liebevollen Vater, repräsentiert, hat ein so anziehendes Bild von Gott gezeigt, hat gezeigt, wie das Reich Gottes aussieht, wenn es Wirklichkeit, wenn es hier auf Erden Wirklichkeit wird. Und es war gar keine Frage, dass die Leute zu ihm gekommen sind. Und natürlich lesen wir auch, dass manche sagten, weil Jesus sagt, wer mir folgen will, der muss sein Kreuz nehmen und mir folgen. Er sagt, es gibt Leute, die gesagt haben, das ist eine harte Rede. Und Johannes 6,66, der 666-Vers in der Bibel für mich, von da an gingen viele Jünger, seiner Jünger nicht mehr mit ihm. Und dann, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Und Simon antwortete mit den so bekannten Worten, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und ich hoffe, dass ihr hört, was ich sage. Ich sage, Jesus ist die Antwort und Jesus ist die Lösung. Nicht die Verkürzung dessen, was wir oft draus machen. Was meine ich damit? Wir sagen, was musst du glauben, damit du ewiges Leben hast? Und dann kommen die Standards. Du musst glauben, dass du ein Sünder bist, dass die Sünde dich von Gott trennt, dass Jesus am Kreuz für die Schuld gestorben ist und dass er auferstanden ist. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, wirst du ewiges Leben haben. Und bitte versteht mich nicht falsch. Das ist absolut richtig, das ist absolut zentral, aber ich glaube, dass es verkürzt ist. Und es wird oft zu einer dogmatischen Lehre über Jesus, anstatt das, was Jesus getan, gesagt und verkörpert hat. Wenn du das glaubst, was ich eben gesagt habe, bist du Christ und kommst in den Himmel. Meine Frage ist, und es ist auch oft die Frage der Leute, mit denen ich zusammen habe, wie stelle ich sicher, ist nicht so dringend, die Leute haben, wie stelle ich sicher, dass ich ewiges Leben nach dem Tod habe, sondern wie kriege ich denn ewiges Leben vor dem Tod? Und Jesus gibt selbst die Antwort. Dies aber ist ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17,3. Und ich bin überzeugt, dass das Gott kennen und Jesus kennen, das ist ewiges Leben, dass das mitschwang, als Petrus sagte, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wisst ihr was, wenn ich meinem Freund gegenüber sitze, der eine beschissene Kindheit hatte, so schnell er durfte, mit 18 ist er ausgezogen. Sein Vater lebt heute noch auf der Straße und gibt sich wahrscheinlich Tag für Tag in Hamburg irgendwo die Kante. Wenn ich mit dem rede, ja bitte, dann ist doch meine Antwort nicht, weißt du was? Du musst erkennen, dass du ein Sünder bist, dass Christus am Kreuz für dich gestorben ist und wenn du das glaubst, dass du in den Himmel kommst. So wichtig das irgendwann sein mag, die gute Nachricht für den ist, Jesus ist da, Jesus ist für dich da. Der kennt dich und deinen Schmerz, er kennt dich, er weint mit dir. Er will dich trösten. Entschuldigung. Er will bei dir sein. Bei ihm kannst du heil werden. Wenn ich dem sage, Jesus ist der Beste, der dir passieren kann. Das ist das Evangelium für meinen Freund. Das ist gute Nachricht. Selbe wie Lukas 4. Und ich glaube auch, dass es dieses Evangelium war, was er verkündet hat. Denn ganz ehrlich, Matthäus 9,35, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Predigte das Evangelium des Reiches. Ja, welches Evangelium hat er denn gepredigt? Wisst ihr, dass ihr sündig seid, aber ich werde sterben, am dritten Tag auferstehen und wenn ihr das glaubt, werdet ihr ewiges Leben haben? Die Antwort ist Jesus. Und manchmal höre ich dann, wenn ich das Leuten erzähle, aber David, Paulus hat doch in 1. Korinther 15 relativ klar gemacht, was das Evangelium ist. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. 1. Korinther 15, 3 und 4. Und versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist. Gar keine Frage. Es ist wichtig und jeder Christ sollte das irgendwann begreifen. Aber ich glaube, dass es eben nicht alles ist. Und ich glaube, dass es auch bei Paulus nicht alles war. Da ist wirklich jetzt, an der Stelle kann ich nur ein paar Beispiele geben. Das Thema wäre zu ausführlich, um da jetzt wirklich einzusteigen. Aber nur mal drei Texte, alle von Paulus. Zumindest glaube ich, dass Paulus die drei Briefe geschrieben hat. Epheser 3, 14 und weiter in Ausschnitten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch gebe, mit Kraft gestärkt zu werden, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Paulus wollte, dass sie Jesus erkennen in der Höhe, Breite, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses der Nationen ist. Und das ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich meine, Jesus hat gesagt am Ende von Matthäus 28, geht in alle Welt und ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und danach, nach dem Vers geht, ihn verkünden wir. Von Jesus reden wir. Es würde sich lohnen, das ganze zweite Kapitel vom 1. Korintherbrief zu lesen, aber nur ein paar Ausschnitte. Als ich zu euch kam, um euch das Geheimnis zu verkünden, ganz im Thema Geheimnis ist, dass Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und mit scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und das ist ganz ehrlich das, was ich an Entdecker Bibelstudien mag. Weil ich Leute mit reinhole und die sagen, hey, lernt meinen Jesus kennen. Und nicht Römer 3, 23, Römer 6, 23, Römer 10, 10. So wichtig, wie die sind. Jesus, Jesus, Jesus. Ich glaube wirklich, dass das die Antwort ist auf die transformierende, einfachste Botschaft, von der Markus gestern gesprochen hat. Jesus. Und dann ist die Aufgabe, zurück zu Matt Casper. Und das ist wirklich das, wozu Jesus euch was Jesus euch aufgetragen hat? Wozu hat er uns denn den Auftrag gegeben? Jesus hat uns nirgendwo den Auftrag gegeben, Gemeinden zu gründen. Nirgendwo im Neuen Testament. Aber er hat uns aufgetragen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und dabei komme ich auch wieder zu dem zurück, was Markus gestern gesagt hat. Jesus machte Jünger nicht in einem Fernstudium. Jesus sagte, komm, folge mir nach. Das Schöne ist, bei so einem Satz kann man nicht sagen, als schönes Gemeindemitglied, gute Predigt, Pastor. Sondern entweder folgst du ihm oder du folgst ihm nicht. Und er sagte, komm, folge mir nach, lerne mich kennen. Schau, was ich mache, schau, was ich den Leuten sage, schau, was ihr daraufhin den Leuten sagen könnt. Mal ganz, lest mal Lukas 8. Der ging umher, erzählte Leuten von Jesus und heilte Kranke. In Lukas 9 sendet er die 12 aus. Geht und predigt das Evangelium und heilt Kranke. In Lukas 10 sendet er die 70 aus und sagt, geht, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und predigt das Evangelium des Reiches und sucht die Person des Friedens. Ich habe letztens eine Reihe begonnen auf meinem Blog zum Thema, wie gründe ich einfache organische Gemeinden. Ich bin noch nicht ganz zum Ende gekommen, weil so viel ist auch vor Ort in der Arbeit. Aber das Lustige ist, und einige haben es auch schon gemerkt, ich gehe Lukas 10 durch und Jesus sagt, ich sende euch. Er sagt ganz klar, er sieht die Arbeiter, es ist reif für die Ernte. Bittet den Herrn der Ernte. Dann sendet er sie hin. Sie sollen predigen und heilen. Sie sollen Personen des Friedens suchen und dort bei ihnen bleiben. Und das Lustige ist, es geht darum, offene Menschen zu suchen, hinzugehen zu den Leuten, offene Menschen zu suchen, wo Jesus gesagt hat, es gibt sie. Ich erlebe, dass in meinen Geschichten, wahrscheinlich spreche ich mit vielen Leuten, die sagen, nee, kein Interesse. Aber ich erlebe Leute, die gerne die Einstiegsfrage, aber eine Frage, die ich oft stelle, ist, gibt es irgendwas, für das ich für sie beten kann? Und ich merke, die Leute, die vorbereitet sind, die sagen Dinge und ich bete für sie direkt dort und sind berührt. Und da gehen Türen auf. Sowohl an der Uni jemanden kennengelernt, der daraufhin sagte, er will anfangen, die Bibel zu lesen, hat unseren sozialen Brennpunkt, wo wir unterwegs sind. Vorletzten Samstag erst eine Familie getroffen, die jetzt bei ihnen zu Hause die Bibel lesen wollen. Aber das Lustige ist, wir wollen Gemeinden gründen und wir machen alles, nur nicht Gemeinden gründen. Wir gehen raus, suchen offene Menschen. Und die offenen Menschen machen wir zu Jüngern. Und während wir sie zu Jüngern machen, geschieht mit uns Gemeinde und geschieht mit ihnen Gemeinde. Mike Breen aus Sheffield hat mal erzählt, dass wenn du mit Gemeinde beginnst, hast du ganz wenig Jünger. Und mit Jünger meine ich jetzt nicht einfach Leute, die an Jesus glauben, sondern mit Jünger meine ich Leute, die Jesus folgen und fähig und ausgerüstet sind, auch anderen Leuten davon zu erzählen. Wenn ich Pastoren um mich herum frage, sage, wie viel in deiner Gemeinde glaubst du, wenn du das nimmst? Sie folgen Jesus und sie sind fähig und bereit, anderen Menschen das zu erzählen und sie auch ebenfalls zu Jüngern zu machen. Wie viele Leute hast du davon? Die Zahlen, die ich höre, schwanken zwischen 10% und 15%. Manche Pastoren würden sogar so hochgehen bis 20%. Ich habe noch nichts gehört über 20%. Und Mike Breen sagt aber so treffend, wenn du mit Gemeinde anfängst, hast du wenig bis kaum Jünger. Aber wenn du mit Jüngerschaft anfängst, hast du immer Gemeinde. Und das ist das, was der Titel des Vortrags meint. Wir haben gelernt, dass wir Gemeinde verlassen mussten, um Gemeinde zu sein. Nochmal, mir geht es gar nicht darum, dass es darum geht, Gemeinde permanent zu verlassen. Aber wir mussten rausgehen aus unseren vier Wänden und zu den Menschen hingehen, in die Mission Gottes mit eintauchen. Und während wir das taten, veränderte das uns und wir merkten, dass unsere Gemeinschaft eine ganz andere wurde, weil wir uns nicht um uns gedreht haben, sondern dass wir in der, mit der Mission Gottes hin zu den Menschen waren. Und dass unter den Leuten, die offen wurden, mit denen wir in der Bibel gelesen haben, die auf einmal sich taufen gelassen haben, war das jetzt Deutsch, egal, dass dort Gemeinde unter den Leuten passiert. Starten wir mit Gemeinde, haben wir wenig Jünger. Konzentrieren wir uns darauf, hinzugehen und zu Jüngern zu machen, werden wir immer Gemeinde erleben. Und während wir dieser Mission nachgehen, werden wir verändert und wir erleben, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. 50 Minuten sind um oder 45 Minuten sind um. Wir haben Luft und Zeit für Fragen.
Hast du diesen Schritt von Jüngerschaft hin zu der Gemeinde erlebt?
In Ansätzen ja. Das ist eine lustige Geschichte, die höre ich ganz oft. Auch höre ich in Bezug auf organische Gemeinde, auf David Watson und auch jetzt auf T4T. Funktioniert das? Klappt das in Deutschland? Klappt das in einem europäischen Kontext? Ich habe von einem Bekannten, Steve Edison aus Australien, was Cooles gelernt, wie er mittlerweile darauf antwortet. Er sagte, das ist eine gute Frage, aber es ist die falsche Frage. Die Frage ist, sollte viel eher sein, ist das das, was Jesus uns aufgetragen hat zu tun? Wenn ja, sollten wir es tun. Wenn nein, sollten wir das andere tun, wozu Jesus uns aufgetragen hat. Um die Frage trotzdem zu beantworten, ist, ja, wir haben das bisher in Anfängen erlebt. Wir haben erlebt, wie Leute in der Ernte zum Glauben gekommen sind, angefangen haben, die Bibel zu lesen. Das waren Leute aus einem Kontext, die nie irgendwie in irgendeiner Kirchengemeinde gehen würden und haben dort angefangen, ihnen in der Jüngerschaft zu helfen. Was daraus passiert ist? In Essen, also dort, wo ich vorher war, wurde aus einer Straße, wo die Polizei gesagt hat, dass sie dort die größten und die meisten Einsätze prozentual in unserem Stadtteil fahren musste, weil das Leute aus einem üblen Hintergrund waren, dass aus dieser Straße auf einmal sich alles beruhigt hat. Und die Leute, die dort zum Glauben gekommen waren, haben dann irgendwann von sich aus gesagt, wurde ich auch ganz klein, die haben gesagt, wir wollen unsere Nachbarschaft zu Weihnachten, also während der Weihnachtszeit, zu einem Glühwein und heiße Schokolade trinken einladen. Und das waren Leute, die noch eine ganze Menge Zeugs in ihrem Leben hatten, was da nicht hingehört hatte. Und die fingen an, und ich konnte leider an diesem Abend nicht, aber natürlich Freunde, also Leute aus unserem Team waren da. Mein Freund erzählte mir, was ihn am meisten bewegt hat, war eine Frau, Nachbarin aus dem Haus gegenüber, die sagte, ich hätte nicht vermutet, dass Menschen sich so verändern können. Das waren Leute, die haben, wenn in der 30-Zone jemand zu schnell gefahren ist, haben die Leute angehalten und aus dem Auto gezogen. Und wenn die einen falschen Spruch gemacht haben, hatten die Leute eine Faust im Gesicht. Ernsthaft. Ich weiß nicht, ob das zu viel für euch ist, aber als wir am Anfang angekommen waren und die Leute, die haben Jesus angefangen zu folgen, haben getauft, wir kamen an, wir hatten eine Bushaltestelle direkt davor. Ich lief an der Bushaltestelle vorbei, das bei uns in Essen mal ist, diese Klarsicht, also so Plexiglasscheiben, dann also durchgucken kann. Was stand da drauf? Ihr braucht Jesus, ihr Ficker. Und ich so, Freunde, das könnt ihr doch nicht machen. Was aber genau signalisiert hat, was da passiert ist, das sind Leute aus dem Milieu, entschuldigt, dass ich das Wort sage, aber es zeigt einfach nur, es war das, was da stand, nicht zensiert. Könnt ihr ein Piep auf das Tape machen. Aber es zeigte, wie Menschen verändert wurden. Würde ich jetzt gerne zum Beispiel an der Stelle sagen, dass daraus die Mega-Multiplikation, die das Potenzial gehabt hat, würde ich gerne erzählen, kann ich aber nicht. Weil wir genauso traurig auch erleben mussten, wie das. Leute waren, die Jesus wahrscheinlich als Saat unter die Dornen beschrieben hat. Die nach einer Zeit sich durch die Sorgen der Welt und das Streben nach Reichtum nicht mehr so mit Jesus leben, wie sie es am Anfang gemacht haben. Aber ganz ehrlich, ich wünschte mir, es ist anders, aber genau das hat Jesus prophezeit, dass das passieren würde. Und solange ich nichts anderes sehe, dass Jesus uns was anderes aufgetragen hat, werde ich genau das tun. Und ja, wir erleben jetzt in den Anfängen, also ich bin jetzt gefühlt ein Jahr in Hamburg angekommen und ja, dann, ich weiß gar nicht, wird das aufgenommen und ins Internet gestellt?
Hatten wir vorher.
Ja, okay, dann.
Dann stopp
ich. Da passieren jetzt schöne Sachen. Aber wir sind auch erst am Anfang.
Eine Frage, wie dieser Satz, warum ist die Ortsgemeinde die nicht die Hoffnung der Welt, sondern die Jesus, finde ich sehr provokant und da habe ich mir so eine Schwierigkeit. Wie kann es sein, dass Jesus das Herz von Jesus ist, die Ortsgemeinde zu bauen und durch die Ortsgemeinde eher sichtbar wird? Also finde ich das ein bisschen.
Ja, natürlich ist das provokant. Also die Frage war, wie kommt man damit klar, dass ich sage, die Ortsgemeinde ist nicht die Hoffnung der Welt. Verstehe mich nicht falsch. Meine Hoffnung ist, dass wir, und ich setze alles dafür ein, dass wir Menschen finden, die offen sind, Gott kennenzulernen, dass wir sie zu Jüngern machen können, die andere zu Jüngern machen und daraus Gemeinden entstehen, die sich multiplizieren. Damit ist völlig klar, dass Christen, die auf diesem Weg der Mission unterwegs sind, gemeinsam unterwegs sind und Menschen zu Jüngern machen, Gemeinde bilden werden. Aber die Gemeinde selbst ist nicht die Hoffnung der Welt, sondern Jesus ist die Hoffnung der Welt.
Was ist die Art und Weise, wie Jesus seinen Namen groß machen will? Dass wir es, also ich würde mal so sagen, dass wir es in vielen Gemeinden nicht erleben oder dass viele Gemeinden, glaube ich, die Hoffnung weitergeben, das ist ein anderes Problem. Da muss man die Gemeinden mal überlegen.
Ja, mir geht es darum, ich hoffe, du hast gehört, dass mir Gemeinde sehr wichtig ist und dass ich darauf ziele, dass Menschen zu Jüngern werden und in Gemeinschaften von Gläubigen zusammenkommen, dass Gemeinden entstehen. Aber ich glaube, dass es wichtig für uns ist, zu lernen, dass die Hoffnung nicht in den Gemeinden liegt, sondern in Jesus liegt.
In der Botschaft der Gemeinden.
In Jesus liegt. Also es kann sein, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, aber an der Stelle wanke ich nicht.
Ja, wir müssen nicht mehr damit.